genau wie beim Anhalter durch die Galaxis keine Panik. Es ist nämlich einfach zu bestehen. Okay, jetzt lassen Sie uns aber anfangen, denn wir haben ja wieder überhaupt keine Zeit. Und wir fangen heute wieder an mit einer... Wenn Sie alle da sind und etwas ruhiger sind, möchte jeder noch mal husten, ins Taschentuch schneuzen und so weiter, dann würde ich gerne anfangen. Ja. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Sie können auch 45 Minuten lang Gesichter von Prüfenden irgendwie filmen. So, wir fangen an mit einer wunderbaren Episode aus dem Anhalter, aus dem vierten Teil, um genau zu sein. Und das ist diese hier. Einer der größten Wohltäter alles Lebenden war ein Mann, der sich beständig von der Arbeit ablenken ließ, die er gerade machte. Und als sein Planet von schrecklichen Angreifern eines fernen Sterns bedroht wurde, die noch ziemlich weit weg waren, aber schnell näher kamen, wurde Blab Fersenwald 111 von den Meistern seines Volkes in die wohlbeachtete Einsamkeit geschickt, mit dem Auftrag, sich eine Rasse fanatischer Superkrieger auszudenken, die den gefürchteten Eindringlingen widerstehen und sie besiegen könnten. Deshalb setzte er sich an ein Fenster, sah auf eine Sommerwiese hinaus und überlegte und überlegte und überlegte. Unvermeidlich wurde er aber von den Dingen ein bisschen abgelenkt. Und als die feindlichen Angreifer sich näherten, hatte er eine bemerkenswerte neue Rasse von Superfliegen erfunden, die ohne Hilfe herausfanden, wie sie durch die offene Hälfte eines halb geöffneten Fensters zu fliegen hatten. Außerdem noch einen Ausschalter für Kinder. Die Feiern anlässlich dieser bemerkenswerten Leistung schienen dazu verdammt zu sein, nur kurz zu dauern. Denn die neuen Angreifer sozusagen näherten sich ja immer mehr. Ja? Aber erstaunlicherweise waren die furchtbaren Eindringlinge, die wie die meisten kriegerischen Völker nur deshalb herumtobten, weil sie mit bestimmten Dingen zu Hause nicht zurechtkamen, von Fersenwalds außergewöhnlichen Erfindungen überwältigt, schlossen sich den Feiern an und wurden auf der Stelle dazu überredet, eine ellenlange Reihe von Handelsabkommen zu unterzeichnen und ein Programm für einen Kulturaustausch bereitzustellen. Und in einer bemerkenswerten Umkehrung der normalen Praxis im Verhalten solcher Angelegenheiten lebten alle Beteiligten seit dieser Zeit glücklich und in Frieden. Das sozusagen der Angriff von einem anderen Stern ist in gewisser Weise, was die Sozialkonstruktivisten beizutragen hatten zum Kooperationsparadigma. Nämlich diese Idee, dass der erste Kontakt zwischen zwei Zivilisationen nicht notwendig in einer feindlichen Atmosphäre enden muss. Es ist sozusagen offen, wie wir den anderen wahrnehmen, ob wir ihm misstrauen, ob wir seinen Intentionen misstrauen, ob wir uns mit ihm in ein Sicherheitsdilemma begeben oder ob wir den anderen eher offen freundschaftlich sehen, ob wir glauben, dass er eher ein potenzieller Kooperationspartner ist. Das ist sozusagen der Grundgedanke, mit dem die Sozialkonstruktivisten in der IB-Galaxis aufschlagen, wenn man so will. Und es ist der Grundgedanke von Alex Wendt, der zu dem programmatischen Aufsatz geschrieben hat. Und der hieß schlicht und einfach, Anarchy is what states make of it. Und darüber werden wir heute sprechen. Angriff von einem anderen Stern. Eigentlich müsste man sagen, es ist tatsächlich aus einer anderen Galaxis, aber dazu kommen wir noch. Der Konstruktivismus erscheint auf der Bühne. Was machen wir dazu? Wir schauen erstmal sozusagen, was sind eigentlich die Kernannahmen, mit denen der Sozialkonstruktivismus auftritt. Ja? Sind das alles nur Interessen? Darunter könnte man es eigentlich fassen. Sie haben gesehen, im Neorealismus und im Neoliberalismus, das sind Paradigmen, die arbeiten mit einem Interessenbegriff. Akteure handeln, wählen Handlungsoptionen, weil sie bestimmte Interessen verfolgen. Und welche Option diese Interessen am besten verwirklicht, ist die Option, die Akteure wählen werden. Beim Konstruktivismus sieht es ein bisschen anders aus. Der hat einen bestimmten Akteurs- und einen Strukturbegriff. Der Strukturbegriff ist vor allem das Zusammenspiel von ideellen und materiellen Faktoren geprägt. Das gucken wir uns ein bisschen an. Und die Grundaussage ist immer, die soziale Realität ist konstruiert. Was das eigentlich bedeutet für die internationale Politik, schauen wir. Dann gucken wir ein bisschen in die Normdebatte hinein. Neoliberale sehen Norm als Handlungsbeschränkung in Regimen. Sozialkonstruktivisten sagen, ja, die sind beschränkend, aber auch handlungsermöglichend. Das gucken wir uns an. Dann gibt es die Idee vom Lebenszyklus von Normen. Das heißt, wie kommen Normen in die Welt? Wie diffundieren sie in einem System? Und wie kommt es zu einer Internalisierung? Ja, da schauen wir ein bisschen drauf. Und dann, das wird brutal kurz, gucken wir noch ein bisschen in die Handlungstheorie-Debatte und schauen, wie weit wir da kommen. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, wir können da auch noch was nachholen. Der dritte Faktor, den wir heute eigentlich angucken wollten, ich glaube aber nicht, dass wir es schaffen, sind die neuen Akteure, die sich damit ebenfalls verbunden haben. Da geht es vor allen Dingen auf NGOs, die sogenannten Non-Governmental Organizations, Sie kennen die, Greenpeace, Amnesty International und so weiter. Die treten plötzlich als Akteure im internationalen politischen Handeln viel deutlicher auf. Und das andere, die TNCs, das sind die Transnational Corporations, also multinationale Wirtschaftsunternehmen. Auch die werden zu Akteuren im internationalen Handeln und auch da gucken wir rein, was bedeutet das eigentlich für unsere IB-Galaxis. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute noch schaffen, denn wir haben ja noch das hier vor uns, das Midterm-Examen, und das braucht eben auch 45 Minuten, sonst sind Sie ja hinterher sauer auf mich, wenn ich nicht so viel Zeit Ihnen geben kann. So, aber wir fangen einfach vorne an, wenn das klappt. So, genau, alles nur Interessen. Jetzt machen wir einfach noch mal ganz kurz einen Blick zurück, denn es ist ja 2 Wochen her und wer weiß, ob Sie das noch so gut wissen. Also, Neorealisten und Neoliberale sind sich einig, allein die egoistischen Interessen unserer nutzenmaximierenden Akteure erklären die Politik, bestimmen, was Akteure in der internationalen Politik tun. Diese Akteure sind Staaten. Ja? Der Unterschied zwischen Neorealisten und Neoliberalen, Sie erinnern sich, beide teilen das metatheoretische Fundament, Rationalismus. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, welchen Einfluss auf Interessen sie Institutionen zugestehen. Ja? Neorealisten sagen, es ist allein die Anarchie und das daraus folgende Sicherheitsdilemma, das Einfluss auf das Akteurshandeln nennt. Ne? Staaten befinden sich in einem anarchischen System, dadurch kommt es immer logisch, naturgemäß zu einem Sicherheitsdilemma und das schränkt ihre Handlungsoptionen ein. Sie müssen sich in diesem anarchischen System verhalten und das heißt, sie müssen sicherheitsmaximierend agieren. Die Neoliberalen gehen eben davon aus, dass Institutionen und die darin verkörperten Normen und Regeln, die Akteure selbst geschaffen haben, die Interessen beeinflussen können. Nämlich, das ist die Regimetheorie, indem sie die Kosten und Nutzen der einzelnen Handlungsoptionen verändern. Ja? Das machen ja Regime. Einmal senken sie generell die Transaktionskosten der Kooperation ab und das heißt spezifischer, dass sie bestimmte Handlungsoptionen mit höheren Kosten belegen als andere. Wenn sie aus der Kooperation ausscheren, wird es kostspieliger. Wenn sie sich an die Kooperation halten, wird es günstiger. Ja? Und das heißt auch, Institutionen verändern nicht die Interessen selbst, sondern nur die Kosten und Nutzen der Handlungsoptionen. Das heißt, was sich ändert durch Institutionen, ist, welche Handlungsoption die günstigste ist, um ihre Interessen zu verwirklichen. Das ist alles, was sich ändert durch Institutionen im Neoliberalismus, aber ist schon bei weitem mehr als bei den Neorealisten. So, Logik der Neoliberalen. Institutionen verändern die Kosten von Handlungsoptionen für die Akteure, nicht die Interessen. Das ist ganz wichtig. Die Frage, die dann aufkam, war, wie soll Kooperation erklärt werden, die gegen Interessen und Macht zustande kommt? Und da gab es eine ganze Reihe von Fällen, die einfach gegen diese Logik verstießen. Ja? Und ich habe hier mal 3 aufgelistet. Eins ist ein generelles Problem. Wie erklären wir das Zustandekommen von Menschenrechtsregimen? Wo ist da der Nutzen? Ne? Also eine Grundidee bei den Neoliberalen war ja immer, die Interdependenzen zwischen Staaten steigen, also die Verflechtung und Verwundbarkeit. Und dadurch entsteht immer mehr Kooperationsbedarf. Wenn Sie jetzt mal über Menschenrechte nachdenken, ausscheren daraus heißt es, Menschenrechte zu verletzen. Da ist keine Interdependenz gegeben. Ja? Also es hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob Sie als Staat X Menschenrechte verletzen, wenn das ein Staat Y tut. Da ist keine Verflechtung da. Noch viel schlimmer, sagen wir mal, Sie sind eben eine absolut überzeugte Demokratie und finden es deswegen ganz fürchterlich, wenn irgendwo Menschenrechte verletzt werden. Jetzt kennen wir ja sozusagen eine der Lösungen, wie Neoliberale denken, dass es dann zu Kooperation kommt. Nämlich Tit for Tat. Das heißt, wir bestrafen unkooperatives Verhalten, indem wir uns auch unkooperativ verhalten. Was heißt denn das bei Menschenrechten? Ja? Wenn also es in einem Staat zu Folter kommt, wäre die Tit for Tat Strategie, wir foltern auch. Sie sehen schon das Problem. Damit kriegen Sie bestimmt niemanden zu Kooperation. Ja? Es ist nicht hilfreich. Und dieses Problem, im Menschenrechtsbereich gibt es keine klassische Interdependenz Und die klassischen Strategien, um zur Institution und zur stabilen Kooperation zu kommen, wie Tit for Tat, funktionieren einfach nicht. Also, warum haben wir so viele Menschenrechtsregime? Das war sozusagen das erste Problem. Wie lässt sich das eigentlich erklären? Und das ist sozusagen eine Frage, die wir insbesondere so ab Mitte der 80er immer deutlicher aufscheinen sehen. Man könnte auch sagen, da kommt ein komplett neues Problemfeld in der internationalen Politik an, nämlich Herrschaft. Fragen der inneren Führung von Staaten, ja? Menschenrechte, Demokratie, Good Governance. Das sind alles Dinge, die wir erst ab Mitte, Ende der 80er Jahre tatsächlich immer mehr diskutieren. Das nächste Beispiel, das ist ein viel älteres, aber es ist auch nicht logisch zu erklären, warum es dazu gekommen ist. Die Abschaffung von Sklaverei. Das ist natürlich für uns heute vollkommen normal. Also ich meine, Sklavenhaltung ist natürlich absolut inakzeptabel. Das geht einfach nicht. Das ist falsch. Das kann man nicht machen. Aber das war mal ein ziemlich gewinnbringendes Geschäft. Das hatte ziemlich hohen Nutzen für die Staaten, die das gemacht haben. Trotzdem kommt es erst in einigen Staaten und dann vermehrt, diffundierend durch das System hindurch, zur internationalen Ächtung von Sklaverei. Verantwortlich ist dafür ein transnationales Netzwerk von Nichtregierungsakteuren, könnte sagen, den Vorläufern heutiger NGOs, die sich da zusammengetan haben und tatsächlich Lobbying betrieben haben für die Abschaffung von Sklaverei. Drittes Beispiel, das ist eins, das ich sehr gut kenne, weil ich dazu gearbeitet habe, die Entstehung des Internationalen Strafgerichtshofs für Menschenrechte in Den Haag 1998. Ist aber nicht in Den Haag 1998 entstanden, sondern in Rom. Aber der Strafgerichtshof ist in Den Haag, ist natürlich momentan gerade wieder stark in der Presse, weil Mladic überstellt wurde. Allerdings nicht an den da, sondern an den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien oder auch ICDY. Aber der ist auch in Den Haag. Beim Internationalen Strafgerichtshof für Menschenrechte, also dem ständigen Gerichtshof, der nicht für einen bestimmten Konflikt zuständig ist, sondern für alle Konflikte, die seit seinem Inkrafttreten geschehen sind, das heißt auch für alle Verbrechenstatbestände, die seit dem Inkrafttreten seines Statuts passiert sind. Und das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, was noch? Ah ja, natürlich, Kriegsverbrechen und ganz neu seit der Überprüfungskonferenz von Kampala auch Aggression. So. Dieser Strafgerichtshof ist deswegen so überraschend, weil die mächtigen Staaten im internationalen System den schlicht und einfach nicht gewollt haben. Ja? Die Großmächte waren alle gegen diesen Gerichtshof. Noch schlimmer war, dass überhaupt nicht erkennbar war, was sich für ein rationaler Nutzen mit diesem Gerichtshof verbinden würde. Also warum? Man könnte jetzt noch sagen, die Mehrheit der Staaten hatten eben ein rationales Interesse daran, so einen Gerichtshof zu gründen, weil sie glaubten, dadurch sozusagen einen Nutzen generieren zu können. Ja? Selbst wenn also die paar Großmächte nicht wollten, dann lässt man die eben sozusagen beiseite, baut einen Gerichtshof so, dass er ihre Interessen nicht so sehr beeinträchtigt und hat immer noch einen schönen Gerichtshof. Problem dabei ist, zum einen, dass für die westlichen liberalen Staaten kein großer Nutzen sich mit diesem Gerichtshof verband. Ja? Man hatte eben die Möglichkeit, ja immer noch Ad-Hoc-Gerichtshöfe einzurichten, so wie den ICTY, Former Yugoslavia, oder den ICTR, der Gerichtshof für Ruanda, der dort auf den Genozid reagierte. Warum also einen ständigen Gerichtshof, der immer potenziell die Möglichkeit beinhalten würde, dass auch diese Staaten bzw. ihre Regierungsoberhäupter vor ihm landen würden? Das ist nicht besonders klug. Warum soll man das machen? Ja? Das Ding ist richtig teuer, man könnte selbst davor landen und viel schicker ist es doch, wenn man sich mal wieder besonders ärgert über ein paar afrikanische Staaten oder so, nochmal ein ICTY einzurichten, machen wir doch einfach noch einen Ad-Hoc-Gerichtshof. Nichtsdestoweniger sind es am Ende über 120 Staaten, die in einer sehr dramatischen Abstimmung sich für einen sehr starken, sehr unabhängigen Strafgerichtshof entscheiden. How come? Wie können wir das erklären? Die Interessenkonstellation spricht nicht dafür, die Macht spricht definitiv nicht dafür. Nichtsdestoweniger, Mehrheit der Staaten entscheidet sich dafür, das ganze Ding braucht nur 4 Jahre, um in Kraft zu treten. Extrem ungewöhnlich im Völkerrecht. Da haben wir es teilweise eher mit 10, 15, 20 Jahren zu tun, bis Konventionen in Kraft treten. Diese hier hat in 4 Jahren 60 Ratifikationen erreicht. Und dazu muss man sagen, dass die Ratifikation von dieser Konvention bedeuteten, dass Staaten teils auch ihre nationalen Verfassungen anpassen mussten. Trotzdem, 4 Jahre, das Ding ist in Kraft getreten, eben 2002 seine Arbeit in Den Haag aufgenommen und seitdem kräftig und lebendig und immer wieder Ziel auch von heftigen Kontroversen. Ja? Wie lassen sich also diese Fälle erklären, in denen die Interessen es nicht können? Das ist sozusagen unser Puzzle. Und die Sozialkonstruktivisten, die sich jetzt so langsam entwickeln, die nennen sich am Anfang nicht so. Die nennen sich reflexive Ansätze, die nennen sich normative Ansätze, kulturelle Ansätze. Aber was die sagen ist, solche Kooperationen können wir nur dann erklären, wenn wir unterstellen, dass Interessen veränderbar sind durch Normen, Ideen, Werte und Interaktion. Normen und Werte bestimmen das Handeln der Akteure und nicht allein die Interessenmaximierung. Beziehungsweise Normen, Werte und Ideen definieren erst die Interessen, die Staaten haben. Das ist sozusagen deren Hauptargument. Ein bisschen später kommt dann dazu dieses Interaktionsargument, das sagt, Interessen verändern sich, wandeln sich in der Interaktion durch den Austausch von Argumenten. Das ist dann sozusagen der Habermas-Import in die IB, da werden wir noch drauf zurückkommen. Okay. Wenn Sie Fragen haben, ne, einfach dazwischen rufen, weil das ist mir klar, dass ich das jetzt sehr schnell hier mache. So. Konstruktivisten, Anarchy is what states make of it, sagt Wendt 1992, der seitdem the godfather of social constructivism ist, mit einem berühmten Buch, der Social Theory of International Politics, in Anlehnung natürlich an Walls Klassiker, der Theory of International Politics. Was ist die Kritik? Ganz klar, die Neorealisten und die Neoliberalen setzen Strukturen als überzeitlich unstabil. Ja? Anarchie und das Sicherheitsdilemma. Daran ändert sich nichts. Das ist einfach stabil. Damit muss man leben, die Akteure. Und damit eben auch die Interessen und Identitäten der Akteure. Die sind diesem System ausgesetzt, sie müssen sich anpassen, wenn sie überleben wollen. Wer sich nicht anpasst, wer nicht sicherheitsmaximierend ist, das heißt machtmaximierend letzten Endes, der wird irgendwann vernichtet werden, wird ausselektiert. Ja? Das ist sozusagen ja die Idee. Die Sozialkonstruktivisten bzw. Wendt sagen, Struktur und Akteur konstituieren sich kontinuierlich wechselseitig. Es ist nicht so, dass da eine Superstruktur da ist, die dann auf unsere Akteure einwirkt und deren Handlungen beschränkt in irgendeiner Art und Weise, sondern Struktur und Akteur sind auf der gleichen Ebene, wenn Sie so wollen. Sie sind sogar gar nicht mehr empirisch zu trennen, sondern sie verschränken sich miteinander. Akteur wirkt auf Struktur ein und Struktur wirkt auf Akteur ein. Oder man könnte auch sagen, Struktur ist erst durch Akteur erfahrbar und Akteur nur durch Struktur. Deswegen eben, es ist kaum noch zu trennen. Analytisch können wir es natürlich trennen. Da können wir sagen, Strukturen wirken auf Akteure ein in ihrem Handeln, aber Akteure wirken auch umgekehrt auf die Strukturen ein. Sie können die Strukturen auch verändern. Ja? Aber das ist sozusagen erstmal der Grundgedanke hier. Akteure und Strukturen konstituieren sich wechselseitig. Sie nehmen wechselseitig aufeinander Einfluss, beziehungsweise sind sogar nur durcheinander erfahrbar. Strukturen, das ist dann der nächste Punkt. Sozialkonstruktivisten sagen, dass Strukturen nicht allein auf materiellen Faktoren beruhen. Zum Beispiel nicht allein die Verteilung von Capabilities, Machtressourcen, ist ein Ausfluss der Struktur. Ja? Nicht allein die Abwesenheit von harten Regelungsinstanzen ist ein Ausweis von Struktur, sondern Strukturen beruhen auch auf ideellen Faktoren. Und diese ideellen Faktoren sind es häufig, die überhaupt erst bedingen, wie wir materielle Faktoren einordnen, wie wir sie bewerten und interpretieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja? Viele denken immer, dass der Sozialkonstruktivismus eine Theorie sei, die sagt, nur noch Normen und Werte überall. Es gab dann immer diesen berühmten gab die berühmte Aussage, Ideas all the way down. Und das war eine Ableitung von Turtles all the way down, wer dieses berühmte Bild vielleicht kennt. Wenn nicht, kann man es mal nachschlagen, ist ganz spannend. Okay, also Ideas all the way down, das ist es nicht im Konstruktivismus. Sondern die Idee ist nur, dass materielle Faktoren, das, was sie greifen können, und ideelle Faktoren, normative Faktoren, zusammenkommen. Und erst in diesem Zusammenspiel generieren sie Bedeutungs- und Sinnstrukturen. Und wenn die gerinnen zu Institutionen und Normen, dann haben wir Struktur. Das ist eigentlich Struktur. Das ist sozusagen diese Grundidee. Das heißt eben dann auch für den Sozialkonstruktivismus, Interessen von Akteuren, und man Identitäten sollten wir gleich dazu nehmen, sind grundsätzlich wandelbar. Und sie verändern sich eben durch den Wandel, was steht denn da? Okay, ja. Sie verändern sich durch den Wandel von materiellen Faktoren im Zusammenspiel mit Normen, Werten und Institutionen. Ne? Sie verändern sich durch den Wandel von Strukturen. Wandeln sich die Strukturen, wandeln sich auch die Interessen und Identitäten unserer Akteure. Wandeln sich dann die Identität und Interessen unserer Akteure, wirken die wieder auf die Struktur ein. Auch da werden wir wieder Veränderungen erleben. Und so haben wir eine konstante Veränderung. Die muss nicht groß sein, die kann inkrementell sein. Wir werden wenig Revolutionäres erleben. Ja? Aber sozusagen über die ständige Reproduktion passiert auch immer Wandel. Okay. Was hat sich der Sozialkonstruktivismus dementsprechend als Aufgabe gesetzt? Er hat ja eben gesagt, Kooperation lässt sich nicht erklären, wenn wir die Interessen stabil und exogen setzen. Was wir machen müssen, die Herausbildung von Interessen und Identitäten erklären oder, wie man IB-Sprech sagt, endogenisieren. Sie selbst zum Bestandteil der Forschung machen. Ne? Sie nicht mehr voraussetzen. Akteure sind an Wohlfahrt interessiert. Akteure sind an Sicherheit interessiert, sondern erforschen. Was sind die Interessen von Akteuren? Welche Aspekte der sozialen Struktur formen welche Art von Interessen der Akteure? Das ist es, was der Sozialkonstruktivismus macht. Wendt nennt das eine Theorie der Interessen und Identitäten hervorbringen. Das gibt er dem Sozialkonstruktivismus als Hausaufgabe mit auf den Weg. Anfang der 90er Jahre. Okay. In Essenz, ja, oder auch im Kern heißt das, die Wirklichkeit, die wir sehen, die internationale Politik, wie wir sie beschreiben, was sind wichtige Faktoren, was sind wichtige Elemente, was ist unwichtig, die ist eben nicht exogen vorgegeben, die ist nicht überzeitlich, das internationale System ist nicht anarchisch, wenn Sie so wollen, sondern wird von Akteuren erst über das Zusammenspiel dieser materiellen und ideellen Faktoren konstruiert. In der Interaktion von Akteuren werden erst diese geteilten Bedeutungs- und Sinnstrukturen verfestigt und verändert. Und das macht erst den Charakter des internationalen Systems, wie wir es wahrnehmen, aus. Wendt beschreibt hier dann drei Kulturen unterschiedlicher internationaler Systeme mit unterschiedlichen sozialen Strukturen, in denen sie Staaten einmal eher freundlich wahrnehmen, einmal indifferent wahrnehmen und einmal feindlich wahrnehmen. Und das eine ist dann eine realistische Kultur, wie Sie schon denken können, das andere ist eine neoliberale, die Indifferenz. Man ist nur an den eigenen Interessen interessiert. Und das dritte ist eine sehr liberale Kultur. Das sind dann nämlich Kantianer. Okay. Dies entscheidet darüber, wie Akteure eine Handlungssituation wahrnehmen. Also bin ich in einer gefährlichen Situation, in der ich sozusagen mich schützen muss? Oder bin ich in einer eher kooperativen Situation, in der ich einfach auch mal ein Risiko eingehen kann? Ja? Welche Handlung Sie als angemessen empfinden, und auf angemessen werden wir noch eingehen, was ist überhaupt eine Handlungsoption, die für mich in Frage kommt? Oder was ist eine Handlungsoption, könnte man sogar sagen. Je nachdem, wie Sie eine Situation definieren, entscheidet sich auch, was Sie als Option wahrnehmen, wie Sie eigentlich handeln können. Und das Dritte, damit natürlich auch, ob Sie kooperieren im Zweifelsfall oder nicht. Ja? Das ist sozusagen diese Grundidee. In der Interaktion konstruieren wir die soziale Struktur. Die soziale Struktur bedingt, wie wir unsere Wirklichkeit wahrnehmen. Dadurch wählen wir unsere Handlung und reproduzieren die Struktur. Genau, und damit kommen wir schon zur Normendebatte. Wir sind dabei immer noch im Sozialkonstruktivismus. Keine Sorge, nicht, dass Sie denken, jetzt kommt noch was. Das ist alles Sozialkonstruktivismus. Der Sozialkonstruktivismus war keine sogenannte First-Order-Theory. Der wollte nicht einen ganz bestimmten empirischen Aspekt erklären, ne? Sondern was die machen wollten, war die IB-Galaxis aufrollen. Revolution. Alles Blödsinn, was sie bis jetzt gemacht haben, es läuft eigentlich ganz anders. Die Natur der Dinge ist eigentlich anders. Die Art, wie wir Dinge wahrnehmen, ist anders. Die Art, wie wir Dinge erkennen können, ist anders. Es war eine Metatheorie. Keine First-Order-Theory. Damit die sich aber überhaupt in der IB platzieren müssen, und wir haben ja gesehen am Anfang, dass der Realismus ist ja so eine sehr praktisch orientierte Theorie gewesen. Da ging es darum, dass man Theorie nutzt, um praktische Handlungsempfehlungen an die Politik zu geben. Und das blieb ja auch sehr, sehr lange dominant. Wenn man also jetzt sozusagen das ganze Feld aufrollen wollte, brauchte man denen ganz bestimmt nicht damit zu kommen, dass die Natur der Dinge irgendwie anders ist und dass es auch irgendwie anders geht. dass man was lernt. Was man brauchte, war einen konkreten Angriff. Sozusagen eine Stoßspitze, Sturmtrupp. Und der Sturmtrupp war die Normdebatte. Und der Aussatz, auch schon wieder der Aussatz, ich weiß auch nicht, was ich mit Aussatz heute habe. Die Aussage, die Sozialkonstruktivisten machten, war Norms matter. Das war sozusagen die Sturmspitze. Und da gucken wir jetzt mal rein. Was ist denn die soziale Norm? Da haben wir ja wieder was. Die Institutionen haben wir ja schon gehabt beim letzten Mal. Hier haben wir jetzt so eine Standarddefinition von der sozialen Norm. Kollektiv geteilte Standards angemessenen Verhaltens auf der Grundlage gegebener Identitäten für eine angebbare Gruppe von Akteuren. Klingt ganz schön kompliziert, ich weiß. Ist aber relativ simpel. Was gemeint ist, ist, dass es sozusagen für bestimmte Handlungssituationen, die immer wiederkehren, also soziale Handlungssituationen, Standards gibt, wie man sich verhalten sollte, was richtig ist. Ja? Normativ wünschenswertes Verhalten. Und ich meine, Sie kennen doch die klassischen Beispiele, zum Beispiel, wenn du hungrig bist und in einen Laden gehst, aber kein Geld hast, solltest du nicht einfach was aus dem Regal nehmen, sondern frag, ob man was mit dir teilt. Ja? Sollst nicht stehlen. Da gibt es eben sozusagen alles Mögliche an Normen, was man sich noch so ausdenken könnte. Das Leben ist voll von diesen Normen in allen unterschiedlichen Varianten. Moralische Normen haben wir eine ganze Menge, das war eben eine. Wir haben Rechtsnormen, Strafrecht, denken Sie da zum Beispiel dran, das ist natürlich auch sehr nah am moralischen Normgehalt dran. Wir haben Konventionen, wie zum Beispiel, dass man in Deutschland auf der rechten Straßenseite fährt. Das ist eine Norm. Die hat allerdings relativ wenig mit normativ Wünschenswertem zu tun, nicht? Ja, also das variiert. Für eine angebbare Gruppe von Akteuren, Normen können natürlich variieren. Wir können universelle Normen uns vorstellen. Menschenrechtsnormen sind universelle Normen, zumindest vom Anspruch her. Es gibt aber auch Normen, die nur für viel kleinere Gruppen wirken. Also in interpersonalen Verbänden gibt es natürlich auch Normen, die aber nur für diese Verbände gelten und nicht darüber hinaus. Also wir wissen ja, dass letztes Wochenende ist in Malta das Verbot von zivilen Scheidungen gefallen. Ja? Das war also eine Norm, dass man sich nicht scheiden lassen konnte in Malta, war eine Norm, die Gott sei Dank nur da galt, vielen anderen Ländern nicht. Ja? Dementsprechend eben für eine angebbare Gruppe von Akteuren. Sie kann also variieren in ihrer Reichweite. Grundlage gegebener Identitäten, das soll die ethischen Normen mit einschließen. Das heißt, jede interpersonale Verband, wir könnten auch sagen, jede Gemeinschaft hat normalerweise ein Bild von sich und ihrer Umwelt. Und ein Bild von sich heißt auch, sie hat ein Bild vom guten Leben, das, was ein gutes und geglücktes Leben ausmacht. Nach welchen Werten eine Gemeinschaft funktionieren sollte, was richtig ist. Das ist auch sowas in gewisser Weise wie die zivile Scheidung in Malta. Ob sozusagen man eine Gruppe von Akteuren ist, in der so etwas wie Scheidung tatsächlich möglich sein sollte oder ob man nicht davon ausgeht, dass die Ehe ein so heiliges Institut bzw. eine Institution ist, dass sie eben nicht irdisch auflösbar ist. Das hat was damit zu tun, welche Identität eine Gruppe sich von sich selbst macht, welches Bild vom guten Leben. Ja? Dementsprechend eben gegebene Identitäten. Jede Menge Normen, die jetzt zerfallen, wie jetzt zum Beispiel eben das Scheidungsverbot in Malta, deuten häufig darauf hin, dass diese Quellen des guten Lebens in einer Gemeinschaft immer mehr zerfallen, weil sich Lebensentwürfe individualisieren. Ja? Da sieht man häufig so einen gerichteten Verfall. So, aber darüber wollen wir ja nicht reden, dafür haben wir gar keine Zeit. Wir reden jetzt darüber, wie Neoliberale und Sozialkonstruktivisten das eben gesehen haben. Und die Neoliberalen haben eben gesagt, ja, damit können wir noch umgehen. Von mir aus könnt ihr das auch kollektiv geteilte Standards angemessenen Verhaltens auf Grundlage gegebener Identitäten nennen. Faktisch ist, Normen wirken darüber, dass sie handlungsbeschränkend sind. Nämlich dann, wenn sie mit Sanktionen verbunden sind. Das ist sozusagen der Normbegriff im neoliberalen Institutionalismus. Das ist es ja, was Regime machen sollen. Da sind Normen drin, die ganz bestimmte Verhaltensweisen prämieren und andere bestrafen. Darüber verändern sie nämlich die Kosten und Nutzen. Ja? Dementsprechend, ja, die haben mit Normen kein Problem, völlig klar. Aber auf die Interessen wirkt das Zeug nicht ein, sondern die sind sozusagen im äußeren Datenkranz. Wir müssen die beachten, weil sich Kosten und Nutzen damit verbinden. Die Sozialkonstruktivisten haben gesagt, ja, das kann schon sein. Normen wirken durchaus handlungsbeschränkend. Und na klar, wenn da Sanktionen dran sind, werden Akteure sich dazu genötigt fühlen, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Aber das ist nicht alles, sondern Normen wirken immer auch, durchaus in variierendem Ausmaß, handlungsermöglichend oder eben konstitutiv. Und damit sind wir wieder an diesem Bild des Sozialkonstitutivismus dran. Wechselseitige Konstitution von Akteur und Struktur. Hier ist sie wieder. Das beste Beispiel dafür ist übrigens Souveränität. Das kennen Sie. Souveränität hat ja eine bestimmte Form politischer Organisation mit Rechten und Pflichten ausgestattet, nämlich den Staat. Das heißt aber auch, dass in dem Moment es Akteure erst kreiert hat, konstituiert hat. Es hat nämlich gesagt, du mit diesen Eigenschaften bist ein Staat. Und als ein solcher Staat hast du die folgenden Rechte und Pflichten. Vorher war das sozusagen unbestimmt. In dem Moment, in dem man sozusagen sich diese Norm, und eigentlich ist es eine Institution, es sind nämlich mehrere Normen, aber es ist egal, aber in dem sich diese Norm gebildet hat, hat sie ihre Adressaten auch mitkonstituiert. Sie hat einen bestimmten Akteur hervorgebracht, den Staat. Und dem hat sie Rechten und Pflichten zugewiesen. Das ist sozusagen die Idee, die im Sozialkonstitutivismus immer vorherrscht, diese konstitutive Wirkung von Normen. Ja? Und Sie kennen das übrigens auch, und das ist ein Beispiel, das Sie immer hören werden, wenn es um konstitutive Normen geht, dann wird man Ihnen meistens kommen mit Schach. Sagen, Sie können sozusagen Schach nicht spielen ohne die Regeln. Denn erst die Regeln bringen Schach als soziales Handlungsmuster überhaupt hervor. Das ist halt ein bisschen ein doofes Beispiel, weil es nicht sozial ist. Aber daran können Sie sich vielleicht auch verdeutlichen, was eine handlungsbeschränkende, also eine regulative Wirkung von Normen ist und was eine konstitutive Wirkung von Normen ist. Konstitutiv, wenn sie eben das, was zu regulieren ist, erst mit hervorbringt, regulativ, wenn sie auf das, was zu regulieren ist, eben einfach von außen einwirkt und den Handlungsrahmen einschränkt. Nicht? So, genau. Also handlungsermöglichend, soziale Situationen definierend, sagen, was das ist und Akteure und ihre Rechten und Pflichten definierend. Und dafür ist eben, wie gesagt, Souveränität ein gutes Beispiel. Für das andere wird häufig die Schachmetapher gewählt. Also Spielregeln, wenn Sie so wollen. So, und dann gibt es ja natürlich, das machen wir jetzt echt nur ganz kurz, weil das nicht so wichtig ist, gibt mir jede Menge ideelle Faktoren, die auch eine Rolle spielen und die man häufig irgendwie durcheinander bringt. Und deswegen habe ich sie Ihnen einfach mal aufgelistet. Es ist eher was, was Sie sich in WebCT angucken können, was für später vielleicht mal relevant ist, wenn Sie sich mit solchen Dingen rumärgern müssen. Ja, also was ist der Unterschied zwischen Ideen, Identitäten, Werten, Prinzipien und Normen. Und man könnte noch Weltbilder und so weiter dazu machen. Aber das sind so die gängigsten, die in den Texten begegnen werden. Dementsprechend habe ich einfach diese Folie mal dazugestellt, sodass Sie darauf zugreifen können, wenn Sie da mal ein Problem haben. Ja, aber es ist wirklich jetzt nicht wichtig. Denn ich habe ja nur noch 10 Minuten Zeit. Und das ist natürlich nicht gut, deswegen muss ich mich beeilen. So, die Normdebatte, ich habe ja gesagt, dass wir auch über diesen Lebenszyklus von Normen sprechen wollen. Das war eine ganz wichtige Idee der Sozialkonstruktivisten und verbindet sich mit zwei Namen. Das ist einer der wirklich Classics, Modern Classics in the Field und ist auch in der vertiefenden Literatur drin, bin ich mir ziemlich sicher, Finnemore Sicking 1998 in I.O. Ich weiß nur gerade nicht den Titel, aber ist ja egal. Aber, ja? Ja, wenn Sie sich ein bisschen bemühen, also jetzt nicht gerade Sie speziell, ein bisschen leiser zu sein, werde ich besser zu verstehen sein. Ich kann auch noch ein bisschen lauter sprechen. Und ansonsten ist immer der Tipp, wenn man nicht so weit hinten sitzt, sondern weiter hier vorne, dann habe ich ein unglaublich wohltonendes und, naja, wohltonend will ich sagen, aber zumindest sehr gut verständliches Organ. Aber ich bemühe mich, okay? Alles klar. Lebenszyklus von Normen. Finnemore and Sicking. Wie gesagt, Modern Classic. Und die haben gesagt, Normen machen drei verschiedene Stadien in ihrem Leben durch. Einmal die Herausbildung, wie sie auf die internationale Ebene kommen. Die Diffusion, sie sind da, wie sie sozusagen im internationalen System von den Akteuren angenommen werden. Und drittens die Internalisierung. Man könnte noch viertens sagen, sozusagen der Zerfall, aber so weit gehen wir nicht. Das waren ihre drei Phasen. Und sie haben gesagt, jede dieser Phasen verdient es, empirisch untersucht zu werden und haben dafür auch Untersuchungen vorgestellt. Die Herausbildungsphase, also wie kommt es überhaupt dazu, dass eine neue Norm sich entwickelt auf der internationalen Ebene? Sie haben eben gesagt, im Wesentlichen braucht es dafür ganz spezifische Akteure, die eben versuchen, die soziale Struktur, wie sie ist, aufzubrechen, Raum zu schaffen für einen alternativen Standard von Angemessenheit. Denn sozusagen, was wir ja haben, zu einem gegebenen Zeitpunkt X ist eine stabile soziale Struktur. Normen, Werte, Institutionen, die alle schön irgendwie zusammen bestehen, da ist alles gut. Eine Gruppe von Akteuren ist der Meinung, es ist nicht gut. Es muss sich was ändern. Die haben die Aufgabe sozusagen, die bestehende Struktur aufzubrechen, zu irritieren, Raum zu schaffen für einen alternativen Standard. Normunternehmer haben sie das genannt oder Norm-Entrepreneurs. Ja? Die tragen die neuen Standards in die internationale Politik. Sie tun das vor allen Dingen mittels zweier Strategien, Lobbying und das sogenannte Framing oder auch Rahmen. Rahmen von ihren Argumenten. Die Akteure, die sie dabei im Blick hatten, waren nicht Regierungsorganisationen, wie eben Greenpeace, Amnesty International, transnationale Netzwerke, wie die Slavery Abolition Groups aus der Jahrhundertwende und Ähnliches. Das ist das, was sie im Blick hatten. Und die machen verschiedene Sachen. Die werden Petitionen schreiben. Die werden bei internationalen Verhandlungen sozusagen am Katzentisch sitzen und darauf pochen, dass ihre Anliegen beachtet werden. Die werden geltende Praktiken, die wir sehen, politische Praktiken, als absolut verabscheuungswürdig darstellen. Das nennen wir Framing. Sie werden sagen, das ist nicht so harmlos, wie es aussieht, es ist was anderes. Und das beste Beispiel dafür, das immer noch sehr schön ist, ist das da, Female Circumcision, Female Genital Mutilation. Eine der spannendsten Kampagnen der 80er und 90er Jahre. Wissen Sie, was das ist eigentlich? Ah, okay. Es geht hier um die Praxis der Genitalbeschneidung bei jungen Mädchen und Frauen, wie sie gängige Praxis in vielen Ländern Asiens und Afrikas ist. In den 80er Jahren begannen internationale Nichtregierungsorganisationen, sich mit dieser Praxis zu beschäftigen. Sie wissen vielleicht, dass es eben dabei sehr häufig zu Verletzungen kommt, die sowohl sozusagen die Libido der Frauen beeinträchtigen, die ihre Fortpflanzungsfähigkeiten beeinträchtigen und auch zu starken psychischen Schädigungen. Und vor allen Dingen Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen begannen damit zu skandalisieren und zu versuchen, ein Verbot dieser Praxis hinzubekommen. Und sie nannten das, wie das, was es war, Female Circumcision, Genitalbeschneidung. Und Sie wissen eben, dass es ja auch bei Jungen und Männern ebenfalls eine gängige Praxis ist und da als sehr unproblematisch wahrgenommen wird. Beispielsweise wird es eher unter dem Gesichtspunkt der Hygiene betrachtet. Ja? Mit diesem Begriff Female Circumcision sind die nicht vorangekommen. Das haben sich ein paar Leute dafür interessiert, ein paar Staaten haben auch gesagt, finden sie auch nicht so richtig gut. Aber irgendwie kam das Ganze nicht so richtig aus dem Quark. Und das Problem war einfach, dass die Staaten, in denen das zum Beispiel verbreitete Praktik war, gesagt haben, das ist ganz normale kulturelle Eigenheit, die aus unseren Traditionen oder auch aus unseren religiösen Überzeugungen herruht und überhaupt kein Problem darstellt, sondern das ist genauso wie die Genitalbeschneidung bei Jungen, ein Aspekt, den wir in unserer Tradition verwurzelt sehen. Geht euch alle nichts an, verschwindet. Und vor diesem Hintergrund kam dann eine Framing-Idee auf. Man hat das umbenannt. Man hat gesagt, okay, das ist nicht Female Circumcision, das ist Female Genital Mutilation. Verstümmelung. Es geht um weibliche Genitalverstümmelung. Und was sich jetzt sozusagen zuerst nur eine kleine semantische Veränderung ist, das lässt sich nutzen, um die komplette Problematik neu einzusortieren, normativ neu einzusortieren. Denn jetzt können wir an andere Normen und Werte anschließen. Jetzt hat es nichts mehr mit kulturellen Eigenheiten oder Traditionen zu tun. Jetzt hat es was mit Gewalt gegenüber schützenswerten Opfern zu tun. Es ist Gewalt gegen Frauen und Kinder, die wir hier sehen. Das ist ein moralisches Problem. Da kann man nicht kulturelle Eigenheiten sozusagen ins Feld führen. Und damit verändert sich eben sozusagen komplett ein Diskurs, wie über Dinge nachgedacht wird, wie wir sie einsortieren. Genau das, was der Sozialkonstruktivismus beschreibt. Wie sehen wir Dinge? Was sind Handlungsoptionen? Was können wir tun? Das hat sich darüber verändert. Heute gibt es einen, ich hoffe, der heißt nicht so, Genitalverstümmelungstag, aber es gibt auf alle Fälle einen Tag dieser Kampagne, der ein UN-Tag geworden ist. Aber ich tippe mal, er heißt anders. Ich hoffe es sehr. Aber hier sehen Sie sozusagen eine Möglichkeit, wie man neue Normen in die internationale Politik trägt, wie das häufig passiert. So, zweiter Aspekt, die Diffusion. Wie kommt es dann, wenn so ein neuer Standard da ist, dazu, dass der im internationalen System sich immer weiter verbreitet? Finnemore Sicken sagen uns, der muss einen Tipping Point erreichen. Und ein Tipping Point oder Umschlagspunkt ist, wenn es den Normunternehmern gelungen ist, circa ein Drittel der Staaten, und darunter müssen die wichtigsten, die Großmächte sein, davon zu überzeugen, diese neue Norm anzunehmen. Ist das passiert, ein Drittel der Staaten ist bei der neuen Norm, dann braucht es keine sozusagen Anstrengung mehr. Dann diffundiert dieser Standard von ganz allein. Wie tut er das? Zum einen dadurch, dass Staaten nachahmen. Sie schauen sich sozusagen die erfolgreichen Staaten im System an und wollen ähnlich sein. Denn wenn sie ähnlich sind, werden sie ja vermutlich auch so erfolgreich sein. Das ist sozusagen einer dieser Wege. Dann gibt es natürlich Lernen. Staaten gucken sich an, sozusagen, was andere Staaten machen, fragen nach und es kommt zu solchen argumentativen Prozessen oder auch lernen und übernehmen dadurch die Standards. Oder aber Sozialisation. Und ich meine, das ist was, was wir von der europäischen Nachbarschaftspolitik kennen oder auch von der Konditionalisierung. Wenn du EU-Mitglied werden willst, dann musst du diesen Menschenrechtskatalog XYZ abarbeiten. Erst wenn du das gemacht hast, kommst du rein. Das ist eine Sozialisation. Staaten wollen zum Club gehören, sie müssen diese Normen erfüllen, also machen sie es. Und das sind so die Wege, wie sich das vollzieht. Und das Beispiel, das ist dafür, gibt es ein lustiges Beispiel, Wissenschaftsbürokratien. Also hier geht es eigentlich sozusagen um Ministerien der Wissenschaft. Und das Interessante ist, nachdem sich einmal sozusagen da, oder nicht nur Ministerien für Wissenschaft, sondern übrigens auch um die Anzahl von Schuljahren und wie die unterteilt sind, ab wann man in eine weiterführende Schule geht und so weiter. Nachdem sich das einmal im Westen relativ vereinheitlicht hat, auch wenn wir mal denken, es gibt da so viele Differenzen, aber die Grundstrukturen sind ähnlich, wie zum Beispiel, wie das Ministerium aufgebaut ist, wie die Schule gegliedert ist, ist das durch das internationale System diffundiert. Und das Lustige daran ist, dass es zum Beispiel Ministerien für Wissenschaft gibt mit Abteilungen für universitäre Kooperation und so weiter in Ländern, die keine Universitäten haben. Ja? Aber es gibt diese Abteilung. Warum? Imitation. Man hat gesehen, sozusagen die liberalen, erfolgreichen Staaten im System tun das. Das ist also das erfolgreiche Modell von Staat. Das hat man imitiert. Auch wenn man sozusagen on the ground überhaupt nicht die Funktion hatte, die diese Staaten damit bedienen wollten. Ja? Und sowas können Sie in ganz vielen Bereichen sehen, dass da einfach Elemente übernommen worden sind, obwohl die keine Funktion haben on the ground. Sie brauchen die überhaupt nicht. Aber es passiert. Das ist übrigens was, was der soziologische Institutionalismus nennt, der sich der Stanford School untersucht hat. Okay, die dritte Phase und dann höre ich auch auf, weil ich sehe ja, dass ich drüber bin. Wir machen dann nächste Woche weiter. Die Internalisierung der Standard wird zum nicht mehr hinterfragten Standard angemessenen Verhaltens. Das ist eine Phase, die wir am allerschwierigsten untersuchen können, denn wir sehen häufig Normen gar nicht, wenn die nicht mehr verletzt werden. Ganz häufig sind wir uns überhaupt nicht bewusst darüber, dass es bestimmte Normen gibt, bis wir sie übertreten und dann sozusagen Empörung aufkommt. Darüber sieht man Normen sehr häufig. Man macht ein bestimmtes Verhalten, man verhält sich in einer bestimmten Art und Weise und plötzlich wird man kritisiert. Dann erkennt man, dass eine Norm da ist. Ist am allerschwierigsten sozusagen zu erforschen, es sei denn, man setzt es immer voraus. Aber ein Beispiel, wo man sich vielleicht es ein bisschen deutlich machen kann, weil es am Zerfallen ist, ist Good Governance. Good Governance ist irgendwann in den 90er Jahren aufgekommen im Gefolge der Strukturanpassungspolitik der Weltbank. Das ist ein Katalog von Kriterien, den Staaten erfüllen, wenn sie sozusagen legitime Staaten sind. Ja, das war so ein Kriterienkatalog. Der war lange Zeit vollkommen unhinterfragt. Mittlerweile ist er am Zusammenbrechen, was insbesondere durch sowas auch wie das Global Justice Movement passiert ist. Das eben sozusagen hinterfragt hat, ob sich dahinter nicht nur ein neoliberaler Kapitalismus und bla bla bla, dazu kommen wir noch. Deswegen machen wir das heute nicht. Ich beende es jetzt für heute, das ist sehr schade, weil ich gar nicht zur Handlungstheorie-Debatte gekommen bin, aber es gibt mir nächste Woche ja umso mehr Zeit. Haben Sie noch direkt Fragen dazu, sonst gehen wir jetzt direkt zum Examen über. Gut, wir machen hier nächste Woche weiter, ja? Und jetzt teilen wir das Examen aus. Es geht auch ganz schnell. So, just give me some more.